ARD.
Christoph Heinzle hier vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo, Herr Vossen.
It's like I just wandered into a movie here or something. And so then my wheels started turning.
Der Felix Vossen ist Spross von einer deutschen industriellen Familie und hat eine der grössten Betrugsmaschen aufgebaut, die die Schweiz je erlebt hat.
Incredible.
Zum Beispiel Udo Jürgens, der hat immer im Vossen-Bademantel seine Musik gemacht, am Ende am Klavier. Aber das Geld aus der Familie, das reichte Felix Vossen nicht aus, er wollte mehr.
That's extraordinary.
Wer ist Felix Vossen? Ich würde heute sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, weil der so facettenreich und so viele Gesichter hatte, dass ganz schwer zu sagen ist, wer ist er davon wirklich gewesen.
Noch viel schlimmer als der finanzielle Betrug war eigentlich der menschliche Betrug, dass sie Geld bei jemandem angelegt haben, den sie ihren Freund, ihren besten Freund zum Teil sogar genannt haben. Das spürt man noch bis heute ungemein.
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger.
8 Jahre nach der ersten Staffel unserer Serie gehe ich wieder auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall quer durch Europa. Ich habe miterlebt, wie Felix Vossen zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Wie ist es ihm dort ergangen? Und wird er endlich mit mir reden? Wo lebt er heute? Mein Name ist Christoph Heinzle.
Staffel 2, Folge 1, im Gefängnis.
Es geht wieder los, ich bin wieder unterwegs. Auf Spurensuche bei der Recherche für den talentierten Mr. Vossen. Ich werde Opfer seiner Betrügereien treffen, manche, die ich noch nicht kenne, manche, die ich von früher noch kenne. Und ich werde sie fragen, wie es ihnen heute geht. Ich werde sie aber auch danach fragen, was sie von den neuesten Entwicklungen halten. Denn inzwischen weiß ich, es gab in diesem Fall mehr als einen Betrüger.
Ich bin gespannt.
Und wieder einmal bin ich im Green Park, einen Steinwurf vom Buckingham Palace entfernt. Am Brunnen hinter dem U-Bahn-Ausgang habe ich mich mit Russell Hicks verabredet. Russell war einer meiner ersten Kontakte im Herbst 2015, als ich anfing, den Fall Vossen zu recherchieren. Seitdem habe ich ihn ein 50 Mal getroffen, unzählige E-Mails geschickt und mit ihm telefoniert. Der 70-jährige Brite hat vor allem mit Immobiliengeschäften ein Vermögen gemacht. Und er hat viel Geld verloren durch seine Investitionen bei seinem damals engen Freund Felix Vossen. Mehr als 2 Millionen Euro schuldete der Deutsche Russell Hicks, entschied das Bezirksgericht Zürich 2017.
Ich versuche mich deswegen nicht zu ärgern, weil ich denke, dass das sehr, sehr negativ sein könnte. Und ich könnte in einem schwarzen Loch verschwinden, wenn ich mir weiterhin die Schuld für meine Dummheit geben würde, dafür die Warnzeichen nicht gesehen zu haben, die man später so unglaublich leicht erkennen konnte. 99% des Tages denke ich nicht einmal darüber nach. Und an vielen Tagen überhaupt nicht. Aber dann passiert irgendwas, das mich daran erinnert, wie viel ich verloren habe und wie sehr dramatisch es mein Leben verändert hat.
Gleichzeitig kann Russell Hicks vom Fall Vossen und seinem langjährigen Freund Felix nicht lassen. Er ist 2015 einer der aktivsten in der Gruppe der Opfer auf der Suche nach dem abgetauchten Betrüger und den Millionen, die mit ihm verschwunden waren. Russell beauftragt einen Schweizer Anwalt, nimmt als einziger der Geschädigten am eintägigen Prozess gegen Vossen in Zürich teil. Er stellt sich Mikrofonen und Kameras. Und er besucht Felix sogar in der Haft.
Was mich überraschte, als ich ihn im Gefängnis sah, war, dass er keinerlei Reue für die Verletzungen äußerte, die er verursacht hatte, für den Schaden, den er angerichtet und für die Menschen, die er ruiniert hatte. Ihm ging es mehr darum, warum und wo er Fehler gemacht hat. Es war alles sehr ich. Ich glaube, an dieser Stelle hat er die Maske fallen lassen, weil er sehr egoistisch nur über sich selbst redete. Er war einfach nur wütend auf sich selbst, weil er erwischt wurde. Es war ihm völlig egal, wie viele Menschen er ruiniert hatte.
Dabei wollte Felix Vossen immer wieder genau das Gegenteil vermitteln. Er habe so lange mit dem Betrug weitergemacht, weil ihm eben die Menschen, seine Investoren, so am Herzen lagen. Das ist Felix' Botschaft in der Verhandlung vor Richter Epley im November 2017.
Die langjährigen Beziehungen haben mich nur noch mehr darin bestärkt, unter keinen Umständen aufzugeben. Ich habe mir das als eine Mission zusammengebastelt. Deshalb sagte ich mir einfach immer mehr, dass ich einfach nicht scheitern kann mit dieser Sache. Das wäre zu furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, dass das Universum es nicht zulassen würde. Nicht wegen mir, sondern wegen diesen anderen Personen, die so nett sind und mir so vertrauen. Ich bin mir um den emotionalen und finanziellen Schaden bewusst, den ich angerichtet habe.
Haben Sie jetzt mit einem Freund oder Kunden Kontakt?
Ja.
Haben Sie mit ihnen auch abgesehen von den staatsanwaltlichen Einvernahmen Kontakt?
Ja. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich habe Besuch bekommen, habe telefoniert und geschrieben. Es ist einfach so, dass einige Leute große Schwierigkeiten haben, ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Das ist schlimm. Aber auch die Freundschaft, die wir verloren hatten. Keiner von uns wollte dies ursprünglich machen, um Geld zu verdienen. Es hatte einfach nur Spaß gemacht, zusammen zu sein. Die Technologie, das Internet.
Haben Sie zu den Privatklägern Kontakt aufgenommen?
Beides. Ich habe Briefe erhalten und habe auch Kontakt aufgenommen. Es gibt auch ein paar Personen, bei denen ich zum Beispiel an die Geschädigtenvertreter geschrieben habe. Meine Gedanken sind noch nicht zu allen gekommen, da ich der Person spezifisch noch nicht geschrieben habe. Ich wollte bis nach dem Gericht warten. Man kann denken, dass ich viele Dinge tue, um eine andere Strafe zu bekommen. Es gibt manche, bei denen ich besser noch warte. Die Arbeit fängt jetzt erst an.
Vossen was always good at saying the right thing.
Vossen war immer gut darin, das Richtige zu sagen.
That's what he was the master of, and he knew just what to say when.
Er wusste genau, was er wann sagen sollte. Darin war er der Meister, auch im Prozess.
And he was doing that at, you know, the trial.
Vossen hat auch die Familie von Heather Wood, wie sie hier genannt werden will, um Millionen gebracht.
Bei den Vernehmungen durch den Staatsanwalt war er voller Reue, weinte, war sehr emotional, aber fast schon theatralisch. Ich hatte das Gefühl, dass es beinahe zu viel war und es nicht echt wirkte. Er ist ein Lügner. Er ist ein vollendeter Lügner.
Auch die Engländerin mit Wohnsitz in Italien versucht eigentlich Abstand zu gewinnen, den Millionenbetrug von damals zu vergessen. Und sie versucht auch, mit den emotionalen Auswirkungen fertig zu werden. Warum hat sie Felix Vossen trotzdem im Gefängnis besucht?
Nicht um seine Freundin zu sein, würde ich sagen. Das war nicht der Grund. Ich bin hin, weil wir auf der Suche nach Informationen waren. Und weil er bei den Vernehmungen des Staatsanwalts in unserem Beisein gesagt hatte,
he was willing to cooperate and help,
dass er bereit sei, zu kooperieren und zu helfen.
I felt, okay, let's put it to the test, let's go.
Ich hatte das Gefühl, okay, lass es uns auf die Probe stellen. Lass uns gehen.
Gibt es irgendwo vielleicht doch noch Geld? Wollten Heather Wood und ein weiterer Geschädigter wissen. Doch Vossen konnte ihnen nichts erzählen, was ihnen weiterhalf.
Wir waren allein mit ihm in einem Raum. Er brach wieder in Tränen aus, bot uns voller Reue an zu helfen. Er sagte, er würde jedem Opfer schreiben, um sich zu entschuldigen und zu sagen, wie er es wieder gut machen würde oder was auch immer. Ich meine, er hat das schon viele Male gesagt. Und meines Wissens hat niemand einen Brief, eine SMS oder irgendetwas anderes erhalten.
Dass Felix Vossen für schuldig befunden und verurteilt wurde, eine Gefängnisstrafe bekam, nennt Heather eine Erleichterung für die Opfer. Vom Charme und Glanz des charismatischen Freundes erkannte sie beim Besuch in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies nicht viel wieder.
Er hatte sich verändert. Mit seinen langen Haaren und dem über die Schulter geworfenen Kaschmirpullover war er immer ein sehr weltmännischer Europäer. Ziemlich gut gekleidet, fröhlich, lächelnd. Er hatte alles, was er für die Rolle brauchte, die er spielte. Aber im Gefängnis war das alles weg. Sein Haar war kurz gelockt. Er sah jünger aus. Verletzlich und fett. Er hatte zugenommen. Er trug Gefängniskleidung, eine schreckliche braune Hose und ein kariertes Hemd. Er war ein anderer Mensch, strahlte etwas ganz anderes aus. Es war eine andere Person. Ich denke, dass all die Gefühle von Freundschaft von vor langer Zeit verloren gegangen sind. Ich habe ihn früher wirklich bewundert. Ich dachte, er sei intelligent, ein interessanter Begleiter, sehr belesen, an allen möglichen Dingen interessiert. Aber als wir ihn im Gefängnis sahen, war die ganze Fassade, die er geschaffen hatte, in meinem Kopf bereits völlig zusammengebrochen. Er war also nicht mehr dieser Mensch.
Hi Mike. How are you?
Ich treffe Michael Harrison im Gewimmel der Bahnhofshalle der Victoria Station. Hier kommen die Züge aus dem Süden in London an, von der Kanalküste, wo auch Mike lebt.
Er war eine sehr geschrumpfte Person, körperlich, geistig und emotional. Er sah wirklich angeschlagen aus.
Der britische Journalist und Autor Michael Harrison besuchte Felix Fossen zusammen mit einer Geschädigten für ein Buchprojekt im Gefängnis.
Er war sehr aufgeregt. Er brach während des Interviews sehr oft in Tränen aus. Er hatte diese seltsamen körperlichen Reflexe. Er zwickte sich ständig und seine Kleidung war schmutzig. Ich meine, er war ja im Gefängnis. Das ist kein sehr angenehmer Ort. Er sagte immer wieder, wie leid es ihm täte und dass er, wenn man ihm die Zeit gegeben hätte, das ganze Geld für seine Opfer zurückbekommen hätte. Ehrlich gesagt hatte ich nach ein paar Stunden Interview mit ihm den Eindruck, dass der einzige wirkliche Mensch, der ihm leid hat, er selbst war und nicht seine Opfer. Er bedauerte die Situation, in der er sich befand, seinen körperlichen Zustand und die Tatsache, dass er im Gefängnis war. Aber es tat ihm nicht wirklich leid für die Opfer. Oder für seine Familie, seine Mutter und seinen Vater, für seinen Patenonkel, für die Menschen, die er betrogen hatte.
Harrison war Gründungsmitglied der liberalen Tageszeitung The Independent, ging dann zum Evening Standard, wurde zum britischen Wirtschaftsjournalisten des Jahres gekürt und beriet dann einige Jahre lang britische Großunternehmen. Über eine Bekannte wurde er auf den Fall Fossen aufmerksam und kam schließlich in die JVA nahe Zürich.
Man betrat das Gefängnis durch eine Schleuse, wo man nicht durch eine Tür eintreten kann, bevor die andere Tür hinter einem zugeschlagen wird. Wir wurden angewiesen, unsere Taschen zu leeren und nichts mit in das Besucherzimmer zu nehmen, in dem ich ihn traf.
3 Stunden ist Michael Harrison an diesem sonnigen Frühsommertag im Mai 2018 bei Fossen im Gefängnis. Seinem Eindruck nach fühlte der Deutsche sich einsam und bedroht.
Denn in dem Gefängnis gab es keine Trennung zwischen Häftlingen der Kategorie A, also Vergewaltiger, Gewalttäter und Mörder, von Wirtschaftskriminellen wie Fossen. Und deshalb war es meiner Meinung nach eine ziemlich einschüchternde, beängstigende Umgebung.
Harrison darf das Interview nicht aufzeichnen, macht sich aber eifrig Notizen und zitiert Fossen ausführlich in seinem Buch »Mr. Charming«, The Life and Crimes of Felix Fossen. Das Gespräch kreist immer wieder um die Frage, wann und wie aus dem Daytrading ein Betrug nach dem Ponzi-Schema wurde, ein Schneeballsystem, über das ihr mehr in der ersten Staffel erfahrt.
Anfangs machte ich viele sehr erfolgreiche Trades. Doch später wurde der Handel risikobasierter. Ich geriet immer tiefer in ein Loch. Ich hatte 2 Möglichkeiten. Entweder mit dem Handel aufhören und mit den Folgen leben oder versuchen, das Problem zu lösen. Obwohl ich wusste, dass es wahrscheinlich 5 Jahre dauern würde, bis ich die Verluste ausgeglichen hätte und meine Konten wieder im Gleichgewicht wären.
Fossen macht weiter, lügt und betrügt dabei bewusst. Etwa indem er fiktive Mitarbeitende für sein Büro in Zürich erfindet und unter ihrem Namen Mails an Investoren schickt.
Ich hatte einen reichen Freund, der Mitarbeiter erfand, um sein Unternehmen größer und beeindruckender erscheinen zu lassen, als es tatsächlich war. Später, als er wirklich erfolgreich war, erzählte er den Leuten, was er getan hatte. Er hat einen Witz daraus gemacht. Ich dachte, wenn er das kann, kann ich es auch und habe es ihm nachgemacht.
Felix Fossen schwankt zwischen Extremen. In einem Moment dreister Betrüger, im anderen reuiger Sünder.
Ich habe jeden im Stich gelassen und betrogen, der mir jemals etwas bedeutet hat. Bis zu dem Punkt, als es mir zu viel wurde. Ich habe Menschen getäuscht und betrogen, daran besteht kein Zweifel. Ich habe einige schlechte Dinge getan.
Anfang 2015 gerät Fossen in eine Krise, erzählt er in mehreren Gesprächen. Neue Anlagegeschäfte scheitern, Investoren drängen und für sein zweites Standbein, das Filmgeschäft, braucht der Deutsche dringend Geld. Das Kartenhaus bricht zusammen.
Als mir alles zu viel wurde, hatte ich drei Möglichkeiten. Ich konnte mich verstecken, ich konnte weglaufen oder ich konnte mich totstellen. Ich beschloss, wegzulaufen und so zu tun, als ob es nicht passiert wäre. Ich dachte, ich würde verrückt werden, wenn ich nicht verschwinden würde. Ich musste weg, der Druck war zu groß. Es war schrecklich, allen den Boden unter den Füßen wegziehen zu müssen. Die Menschen sind immer auf der Suche nach Gewissheit, und die habe ich ihnen zu bieten versucht, weil ich in meinem eigenen Leben nie Raum für Zweifel hatte. Die Menschen wollen rauchen, aber sie glauben nie, dass sie an Krebs erkranken. Sie denken nicht über den Tod nach.
Vossen flieht, läuft vor seinen Problemen und den betrogenen Freunden und Familienangehörigen davon. Und er schwelgt, selbst im Rückblick, in Selbstmitleid.
Ich konnte mit niemandem kommunizieren, weil es zu gefährlich war. Ich hatte keinen Zugang zu sozialen Medien. Früher hatte ich 300 E-Mails pro Tag bekommen und jetzt keine mehr. Als ich verschwand, nahm ich Beta-Blocker und musste die Dosis verdoppeln. Es fühlte sich surreal an. Auf der Flucht zu sein, ist sehr schwierig.
As I say, I think the truth is that the only real person he felt sorry for is himself.
Ich denke, in Wahrheit war die einzige Person, die ihm leid tat, er selbst. Als ich einzelne Opfer ansprach, insbesondere seine Mutter und seinen Vater und die über 80-jährige Barbara Crawley, die meiner Meinung nach eines seiner berührendsten und tragischsten Opfer ist, da löste er sich einfach in Tränen auf und konnte nicht sprechen. Ob aus Scham für das, was er getan hat, ist schwer zu sagen, aber es war keine wirkliche Bereitschaft zur Entschuldigung zu erkennen. Er hatte immer noch diesen leicht verblendeten Glauben, dass er die Sache für alle Opfer wieder hätte in Ordnung bringen können, wenn er die Zeit und den Raum dafür bekommen hätte.
Im Gefängnis hat Felix Vossen wenig Raum, aber viel Zeit. Der Spross der Gütersloher Handtuchdynastie, Schweizer Internatsschüler, Oxford-Abiturient, Daytrader, Filmproduzent und Bon Vivant, findet die Umgebung belastend, macht sich Sorgen um sein körperliches und geistiges Wohlergehen. Und er, der Dutzende Menschen über Jahre getäuscht, belogen und betrogen hat, beklagt gegenüber Michael Harrison ohne jede Ironie, man könne ja nichts glauben, was einem hier erzählt werde.
Jeder im Gefängnis lügt. Es ist unmöglich, für bare Münze zu nehmen, was andere Insassen einem erzählen.
Good evening.
Was für ein Gegensatz zu den Zeiten, in denen Felix Vossen noch mit im Blitzlichtgewitter auf der Berlinale stand. 2012 neben Charlotte Rampling als einer der Produzenten von I, Anna. Der britische Weltstar spricht über die bewundernswerte Entschlossenheit von Regisseuren und Produzenten und meint auch Felix, der neben ihr sitzt, dem sie sich immer wieder zuwendet, den sie zu mögen scheint. Der lacht.
You never know what his...
Man weiß nie, wie sich die Dinge verändern, wie die Dinge reifen, sich entwickeln und wie die Dinge laufen. Und diese jungen Männer und Frauen, die produziert und Regie geführt haben, sind so entschlossen, weil man anders sein muss, nicht wahr? Sonst passieren die Dinge einfach nicht. Also muss man das mehr als alles andere auf der Welt wollen. Und du wirst kein Nein als Antwort akzeptieren. Und hier sind wir nun.
Und der stolz, aber auch etwas schüchtern lächelnde Felix Vossen erzählt auf der großen Berlinale Pressekonferenzbühne, woher er die Idee für den Film hatte und wie er Regisseur Barnaby Southcombe davon überzeugte, den Sohn von Charlotte Rampling.
It was a book that I bought, I think it's probably about 18 years ago or something like that, written by Elsa Lewin called I, Anna.
Es war ein Buch, das ich vor etwa 18 Jahren oder so am Flughafen gekauft habe. I, Anna von Elsa Lewin. Es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und es war einer der Romane, von denen ich dachte, dass sie einen wirklich guten Film abgeben würden. Ich habe es irgendwie beiseite gelegt. Einige Jahre später traf ich Barnaby und ich wusste nichts von der familiären Beziehung. Dann kam ich eines Tages zu ihm nach Hause und Charlotte Rampling öffnete die Tür. Mich hat fast der Schlag getroffen.
Ich
dachte, ich wäre hier gerade in einen Film hineingestolpert oder so. Und dann kam Bewegung in die Sache und plötzlich hatte ich dieses wirklich interessante Buch, das ich Barnaby unbedingt lesen lassen wollte. So ungefähr hat das angefangen.
Du hast es also als Erster gesehen, oder? Nachdem du mich getroffen hattest, hast du das Buch wieder zur Hand genommen.
Man hört hier ständig die Flugzeuge. Der Flughafen Kloten von Zürich ist in unmittelbarer Nähe. Starts und Landungen kann man hier zumindest akustisch mitverfolgen. Ich bin in Regensdorf bei Zürich, das sich auf seiner Webseite als Mischung zwischen ländlicher Idylle und pochender Vorstadt bezeichnet. Dass die Gemeinde auch Heimat der mit 376 Plätzen größten geschlossenen Justizvollzugsanstalt der Schweiz ist, das steht da nicht. In der JVA Pöschwies sitzt, wer zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurde. 6 Jahre waren es bei Felix Vossen. Im geschlossenen Vollzug, wie bei allen, von denen Flucht- und Rückfallgefahr ausgeht. Eine lange Betonmauer zieht sich um das Geländer, so etwa, ich würde schätzen, 5 Meter hoch, trutzig, burgartig, mit einzelnen Elementen, quergerippt in Mittelgrau mit Witterungsspuren. Und natürlich gibt es Zäune, gibt es Stacheldraht, gibt es Kameras, gibt es Licht und eine ganz kleine, winzige Eingangstür, durch die jetzt um diese Zeit am späten Nachmittag Angestellte der JVA kommen und Feierabend machen. Über 300 Fachleute arbeiten in Pöschwies auf eine Wiedereingliederung der Inhaftierten in die Gesellschaft hin. Wenn ehemalige Strafgefangene nach ihrer Freilassung deliktfrei leben, lese ich auf der Seite des Gefängnisses, dann dient das der Sicherheit der Gesellschaft. Ein Mittel zu diesem Zweck? Beschäftigung. Die Inhaftierten sind zur Arbeit in einem der 22 Gewerbe- und Versorgungsbetriebe der JVA verpflichtet. Felix Vossen arbeitet unter anderem in der Korberei. Früher habe er nie Geduld für Handwerkliches gehabt, erzählt er vor Gericht. Es sei aber schön, jetzt Körbe flechten zu können. Zum Verkauf stehen die Produkte aus der JVA im hauseigenen Shop Pöschwies 45.
Hier stehen die Körbe in der Ecke, Flechtkörbe. Also ein mittlerer Korb ist nun 45 Franken los, 185 sind es für die ganz Großen und 24 für die ganz Kleinen. Nicht billig. Hier müssen wohl auch die Körbe gestanden haben, die Felix Vossen damals im Gefängnis geflochten hat. Ist schon eine Weile her. Ich frage mich, wie viel er dafür bekommen hat. Dürfte nicht dafür gereicht haben, seine Opfer auszubezahlen.
20 Franken pro Tag waren es wohl. Sicher zu wenig als Ausgleich für einen Millionenschaden. Ich kann mir die JVA nur von außen ansehen, im Mai 2024. Eine Besichtigung ist nicht möglich. Ein Interview mit Vossen kam nie zustande, solange er hier saß, trotz vieler Anläufe. Meistens habe ich gemeinsam mit Simon Rau angefragt. Die Schweizer Investigativjournalistin hatte ich vor 9 Jahren kennengelernt, nach ihrer großen Vossen-Geschichte für den Tagesanzeiger. Vossen war skeptisch, bat Simon um ein Kennenlerngespräch in der JVA.
Er war extrem freundlich, höflich, zugewandt, fast ein bisschen schüchtern, hatte ich den Eindruck. Er hat sich bedankt, dass ich da bin. Er hat betont, wie leid ihm alles tut, dass so viele Freunde Geld verloren haben. Ich habe aber auch gespürt, wo möglicherweise seine Stärke liegt, nämlich so in diesem, ich sage jetzt mal, sich zugewandt zeigen und auch sagen, was die Person hören möchte. Er hat auch mir gesagt, dass er sich einen Eindruck sehr gut vorstellen könnte und ich habe dann trotzdem nie wieder was von ihm gehört, obwohl ich auch nach dem Prozess, als er ja dann verurteilt war und sicher hätte reden können, wenn er gewollt hätte, habe ich es wieder versucht und ich habe nichts mehr gehört. Also aus dieser Absicht, die er mir gegenüber bekundet hat, wurde dann nichts. Und seine ehemaligen Freunde würden wohl sagen, ja, genau so. So ist er.
Einen ehemaligen Mithäftling konnte Simon aber sprechen.
Felix Vossen sei sehr, sehr freundlich gewesen, sehr nett und offen. Er hätte aber auch mehrfach betont, dass er Angst hätte oder Respekt, entlassen zu werden. weil er dann nicht wisse, was komme von Seiten der Betroffenen, dass er allenfalls Geld zurückzahlen müsse. Also die Entlassung bereitete ihm gemäß dieses ehemaligen Mitgefangenen Bauchweh.
Die grosse Frage ist ja jetzt, was ist mit dem Geld? Taucht das wieder auf?
Nein, der allergrösste Teil von diesen, also am Schluss sind es glaube ich irgendwie 40 Millionen von 30 Geschädigten in der Schweiz, in England, in den USA und in Deutschland, das ist einfach verschwunden.
Das Geld ist also wohl weg, erzählt Simon Rau.
Heute bei «Apropos» der Millionenbetrüger Felix Fossen. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Simon Rau vom Tamedia Recherchedesk, der die Geschichte von Felix Fossen recherchiert hat. Hallo Simon.
Hallo Mirja.
Simons Auftritt im Podcast des Tagesanzeigers und die E-Mail einer Hörerin unseres Podcasts sind 2023 Anstoß für mich, in dem Fall noch einmal nachzuhören und nachzuforschen. Der talentierte Mr. Fossen hat weiterhin viel Zuspruch und Downloads, obwohl die bisher letzte Folge Ende 2017 erschienen ist. Andere Medien zeigten sich in den Jahren seitdem fasziniert von der Betrugsgeschichte.
Wer ist schuld an all dem?
RTL Plus mit dem Podcast Verbrecher von nebenan.
Der raffinierte Hochstapler Felix Fossen aus Gütersloh, die Banken, die nicht genau hingeguckt haben, oder vielleicht auch ein Stück die Opfer, die so gierig waren, dass es sie eigentlich gar nicht interessiert hat, woher das Geld kommt.
Es ist einer der aufsehenerregendsten Wirtschaftskrimis der jüngeren Geschichte. Es ist die Jagd auf ein Phantom, das nicht zu fassen ist. Nicht für die Geschädigten, nicht für die Öffentlichkeit.
Und ZDF Info mit der Doku Abgezockt, für die auch ich zu Fossens Auftreten im Prozess befragt wurde.
Er hat versucht, seine Motive zu beschreiben, aber es war schon eine gebrochene Figur, die da vor dem Richter in Zürich stand.
Ich saß im Auto und hörte eine Folge aus dem Podcast und das hat mich so gekriegt und Sandra Kiefer, die Regie machte, hat sehr früh, nachdem wir das gehört hatten, zusammen gesagt, das ist eigentlich eine Geschichte für die Bühne.
Lars Ziglecki ist Schauspieler, Autor, Theaterdirektor im Theater Das Zimmer. Und er hörte NDR Info mit seiner Frau und Co-Theaterchefin. Eng am Skript der Serie orientiert, brachten sie die Fossen-Story als Drei-Personen-Stück Felix auf die Bühne von Hamburgs kleinstem Theater.
Wer ist Felix Fossen? Ich würde heute sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, weil der so facettenreich und so viele Gesichter hatte, dass ganz schwer zu sagen ist, wer ist er davon wirklich gewesen.
Was ja für einen Schauspieler total spannend ist. Ne?
Super spannend, ja.
Also wenn jemand nicht so eindimensional ist, für einen Psychologen mutmaßlich auch super spannend.
Davon würde ich ausgehen, dass jeder Psychologe mit Felix seine helle Freude hätte, weil es da, glaube ich, tatsächlich, ohne das jetzt pathologisch zu meinen, verschiedene Persönlichkeiten gibt, die in diesem Menschen schlummern und jeweils um die Hoheit in bestimmten Situationen kämpfen. Ich glaube tatsächlich, dass Felix Fossen in allen Situationen, in allen Facetten immer sehr authentisch war. Ich glaube, wenn er in bestimmten Situationen war, dann war er auch so.
Er hat sich selber also eigentlich geglaubt in dem Moment.
Ja, ich glaube, er hat eher sich selber auch betrogen und sich selber vorgemacht, wer er gerade ist. Deshalb glaube ich auch, war er so glaubwürdig. Deshalb war er so menschlich, deshalb wirkte er so, dass die Opfer nie misstrauisch waren.
Ja. Er genießt den Flair der Weltstadt, feiert Partys, trifft Freunde und Investoren. Ja.
Setzt du auf schwarz oder auf rot?
Auf steigende oder auf fallende Kurse?
Die Chance ist 50-50.
Es gibt keine Wertschöpfung.
Es ist nur ein Hin- und Herschieben von Geld.
Das Echo der Kritiker war überaus positiv und auch das des Theaterpublikums.
Also es gab zwei Gruppen von Menschen. Einmal gab es die Menschen, die den Podcast gehört haben und jetzt gespannt waren, wie funktioniert das, einen Podcast auf die Bühne zu bringen. Und es gab die Menschen, die das Thema interessiert hat. Wobei das Thema da hauptsächlich nicht Felix Fossen als Person war, sondern eher, wie funktioniert es in diesem Ausmaß und auf diese Weise Menschen zu betrügen. Und wie kommt man mit sich selber klar? Und in vielen Gesprächen nach den Vorstellungen haben Menschen uns dann ihre Geschichte erzählt, an welcher Stelle sie jemandem Geld gegeben haben und es nie wieder gesehen haben. Das waren teilweise sehr berührende Momente, die alle nie natürlich was mit Felix Vossen zu tun hatten. Aber wo man gemerkt hat, die haben einen bestimmten Grund, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, nämlich die andere Seite zu verstehen. Und da geht es gar nicht mehr darum, kriege ich mein Geld wieder oder nicht, sondern warum hat er das gemacht?
Und das mag ja für manchen, der Ähnliches und der auf jeden Fall Betrug erlebt hat selbst, auch ein gewisser Trost sein zu sehen. Ja. Es gibt andere, die sind auf andere reingefallen mit anderen Rahmenbedingungen, aber ich bin nicht der Einzige.
Ja, und es gab tatsächlich auch Menschen, die hinterher gesagt haben, also ich muss sagen, wenn ich einer von diesen Menschen gewesen wäre, ich kann nicht sagen, dass mir das nicht passiert wäre.
Für Lars Zeglecki ist und bleibt die wahre Geschichte des Felix Vossen klassischer Theaterstoff.
Das ist das, was uns in dieser Stückproduktion als Theatermacher wirklich fasziniert hat. Dass da jemand so viel Chuzpe hat, zu sagen, ich habe Freunde, ich habe Familie und genau bei denen, die mir am meisten vertrauen, bei denen schlage ich zu. Da kommt wahrscheinlich höchstens ein shakespeareisches Drama ran. Und ich glaube, diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt.
Er sagte, es gäbe zwei Geschichten. Da ist die Geschichte, die du schreibst, und da ist meine Geschichte. Und ich möchte meine Geschichte erzählen. Wenn ich genug Geld zusammenbringen könnte, um meine Geschichte zu schreiben und zu veröffentlichen, dann würde die Welt erkennen, was passiert ist. Und ich würde eine Menge Geld damit verdienen und wäre in der Lage, die Opfer zu entschädigen für all das Geld, das sie verloren haben, weil sie bei mir, in Anführungszeichen, investiert haben.
Anfang 2020 wird Felix Vossen aus der JVA Pöschwies entlassen. Er hat damit nur etwa 4 der 6 Jahre im Gefängnis verbracht, zu denen ihn das Bezirksgericht Zürich 2017 verurteilt hatte. Die Vollzugsbehörde kann eine Person aber bedingt entlassen, wenn sie 2/3 ihrer Freiheitsstrafe verbüßt hat, wenn es außerdem ihr Verhalten in Haft rechtfertigt und wenn nicht anzunehmen ist, dass sie weitere Straftaten begeht. Wie es mit Felix Vossen nach dem Gefängnis weitergeht, das ist Thema der nächsten Folge. Aber auch, wie seine Opfer heute mit dem Verbrechen leben und was mit Vossens Helfern geschehen ist, den Banken, Anwälten, Treuhändern, die für den Deutschen ein Firmen- und Kontengeflecht in der Schweiz aufgebaut haben.
Als Felix Vossen hier raus ist, Anfang 2020, da stand ihm noch der Prozess in Spanien bevor. Um Urkundenfälschung ging es dort, wegen der gefälschten Ausweise, die bei ihm gefunden wurden. Ausgeliefert wurde er nach Auskunft der Schweizer Justiz nicht. Also muss er freiwillig hin sein, sich dem Prozess gestellt haben. Ob er da schon wusste, wie es ausgeht?
Ich muss etwas tun. Aber was kann ich tun? Ich glaube nicht, dass sie mir eine ausreichend lange Strafe gegeben haben. Ich hatte damit gerechnet, mit 60 noch im Gefängnis zu sein.
Der nächste Schritt in dieser außergewöhnlichen Geschichte ist natürlich, was macht er jetzt? Wo ist er? Denn es wird einige Leute geben, die ihn wirklich gerne von einem Gebäude stoßen würden.
Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton Ihre Nachricht.
Christoph Heinzle hier vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo, Herr Vossen. Sie erreichen mich unter dieser Nummer. Herzlichen Dank einstweilen und hoffentlich bis bald.
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger. Staffel 2. Folge 1. Im Gefängnis. Es sprachen Christoph Heinzle, Anna-Maria Kurizowa, Nina Petri, Uli Plessmann, Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik Tobias Falke und Marvin Leesch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek.
Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung, quasi in eigener Sache. Denn ich mache nicht nur den talentierten Mr. Fossen, sondern mit Kai Küstner zusammen auch Killed in Action, einen Podcast über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Genauer über die Menschen in diesem Einsatz. Wir waren beide Korrespondenten für Afghanistan und oft dort. Jetzt haben wir Soldatinnen und Soldaten getroffen, die im Gefecht standen, die verwundet und traumatisiert wurden. Wir haben Entscheider getroffen, die den Marschbefehl für die Bundeswehr erdacht und erteilt haben. Wir haben die Evakuierungsmission 2021 nach Machtübernahme der Taliban rekonstruiert und mit Zeitzeugen recherchiert, wie alles angefangen hat nach den Anschlägen von 9/11. Killed in Action mit den drei Staffeln Deutschland im Krieg, der Fall von Kabul und Mission ohne Ziel findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link gibt's auch in den Shownotes.